Herzlich willkommen.
Ihr hört
bei unserer Sendung
Stimmen.
Stimmen. Immer am Dienstag um 17 Uhr.
Stimmen
ist ein Format, wo man sich immer Menschen aus dem Alltag oder aus der öffentlichen Welt hier ins Studio holt und ein bisschen tiefer quatscht, wer diese Menschen eigentlich sind.
Stimmen.
Die Stunde, in der wir hinter Menschen hören.
Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
So, bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast im Studio. André Bauer ist heute hier und möchte sein Buch vorstellen. Guten Tag, André Bauer.
Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio OKJ. Hallo, Herr Müller. Ja, mein Buch will ich vorstellen. Ich will mich erstmal selber kurz vorstellen. Ich heiße André Bauer, bin Jahrgang 68, vom Beruf Hotelfachmann, wohne seit 2006 in Jena, komme ursprünglich aus Apolda und war zu DDR-Zeiten Sänger einer Amateur-Rockband.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, geht es ja auch genau darum im Buch.
Genau, darum geht es im Buch. Wie habe ich mich entwickelt, sage ich mal so? Wie bin ich zu diesem Sänger gekommen, sage ich mal so? Welchen Traum hatte ich? Wollte ich auch ein Star werden in diesem eingegrenzten Land? Ja, natürlich, das kann ich so beantworten. Denn man hatte sich nichts Sehnlicheres gewünscht, als berühmt-berüchtigt zu werden. Zumindest in der kleinen, eingegrenzten DDR. International wäre das wohl etwas schwieriger gewesen und schwer möglich. Und deswegen hat man das auch gemacht. Und man hat sich auch so gefühlt, weil das Publikum einen das Gefühl auch gab, man ist wer, man ist wie ein kleiner Gott auf der Bühne und eine Band war eben hoch angesehen damals im Kulturbetrieb.
Sie haben gesagt, Sie sind Jahrgang 68, wann ging es denn bei Ihnen los mit der Musikerkarriere?
Och, schon relativ früh eigentlich, so mit 10, 11, 12 Jahren hatte ich einen heimischen Plattenspieler von meinen Eltern gekapert und habe da Musik gehört, erst Klassik und Schlager, das was meine Eltern so hatten. Ja, und dann bin ich in die heimische Bibliothek gegangen, die Stadtbibliothek, und habe mir da Rock- und Popmusik ausgeliehen und da ging es richtig los. Das hieß Musik hören, das hieß Texte mitsingen dann mittlerweile, wenn man die Lieder öfters gehört hat. Das hieß, man entwickelte ein Rhythmusgefühl, man beschäftigte sich mit Texten und da waren ja auch englischsprachige Titel dabei. Ja, und so ging das eigentlich im Grunde los. Und dann hatte ich das Glück, dass ich noch einen Schulkameraden hatte bei mir in der Klasse. Der spielte etwas Klavier und Gitarre. Und wir sind so ins Gespräch gekommen, weil wir zusammen auf einer Bank saßen und er hatte schon so eine kleine Band, die hieß The Fans und da durfte ich dann als Mitsänger mitmachen. The Fans bestand aus zwei Mädchen mit Gitarre, einen Schlagzeuger, der kein Schlagzeug hatte, sondern einen Omo-Waschbehälter. Und ein Omo-Waschbehälter, das war nichts anderes als ein Waschmittel aus dem Westen und der Pappkarton davon, wo das Waschmittel drin war, durften wir dann als Schlagzeug benutzen. Dazu gab es noch ein kleines Nietenbecken und mein Klassenkamerad hat dann Bass gespielt und da haben wir so die ersten vier Titel gespielt und einstudiert von ABBA, I Have a Dream oder Wishful Thinking, Hiroshima, Booties noch, Hey John. Ja, und da durften wir eine Weile proben in diesem heimischen Wohnzimmer meines Klassenkameraden. Irgendwann reichte es aber den Eltern, weil das zu laut war, trotz dass es ein Privathaus war. Ja, und da löste sich die erste Band dann schon wieder auf. Ja, und da war guter Rat teuer. Wir wollten weiter Musik machen, waren zwischendurch mal DJ, haben da aber nicht offiziell irgendeine Einstufung gemacht, sondern haben überlegt, wie wir eigene Musik spielen können und haben dann einen Proberaum gesucht, den wir dann tatsächlich im Pionierhaus Apolda fanden, an der Buttstädter Straße. Und dort, der Leiter registrierte uns erst einmal und zeigte uns dann den Proberaum. Und das allergrößte Glück war, dass in diesem Proberaum ein gesamtes Equipment stand. Also da stand die ganze Technik, von Mikrofon bis Schlagzeug, Keyboard und das war zwar alles DDR-Produktion, aber trotzdem für uns das Paradies, weil wir hatten ja nichts groß und da hieß es dann eigentlich nur noch Musiker suchen oder Leute, die Lust haben. Ja, und so entstand dann die Band Sisyphus, die zweite Band, wo ich dann mitgemacht habe.
Und mit dieser Band sind Sie dann durch Thüringen auch im Endeffekt getourt?
Nein, sind wir nicht getourt. Das hing mit der Einstufung zusammen. Man muss sagen, Einstufung, das bedeutete, man spielte vor einer Jury, die wiederum aus Musikprofessoren, aus Musikern, aus Leuten vom Kreiskulturkabinett oder FDJ-Land bestand. Und da spielte man 20, 30 Minuten vor und zeigte, was man kann, und musste auch die Regel 60-40 einhalten. Das hieß 60% DDR-Titel oder Titel aus dem sozialistischen Ausland und 40% Westtitel oder internationale Titel. Und da waren wir gut vorbereitet, weil wir hatten ein paar eigene Stücke, wir hatten ein DDR-Stück, wir hatten ein bisschen Rock'n'Roll und haben da gespielt, und dann wurde eine Bewertung durchgeführt. Diese Bewertung führte wiederum zu einer Zusage, dass man im öffentlichen Raum auftreten durfte. Das heißt, man bekam eine Spielererlaubnis, und mit dieser Spielererlaubnis durfte man im öffentlichen Raum auftreten, und da gab es 4 Stufen, und wir hatten leider Pech gehabt. Wir wollten eigentlich die 2. Stufe haben, die Mittelstufe, bekamen aber nur die Grundstufe. Und das hieß, um auf Ihre Frage zu antworten, wir sind da nicht durch Thüringen gereist, wir durften uns nur in der Stadt aufhalten und da spielen. Und so ging das stufenweise weiter. Da gab es also die Grundstufe, das hieß nur in der Stadt spielen für 4,50 Mark. Die Mittelstufe, da durfte man schon im Umkreis der Stadt spielen, also auf den Dörfern. Da bekam man 5,50 Mark die Stunde pro Musiker. Dann gab es die Oberstufe, da gab es 6,50 Mark. Da durfte man im Bezirk, im sogenannten Bezirk spielen. Das war damals der Bezirk Erfurt. Weiherpolder gehörte zu Erfurt, Jena gehörte damals zum Bezirk Gera. Und dann gab es die Sonderstufe, da durfte man schon in der ganzen Republik spielen. Also mit Oberstufe hätten wir in Thüringen spielen können, aber es war uns nicht vergönnt. Man hat uns ja zerrissen bei dieser Einstufungsbewertung, und da hatten wir nur die Grundstufe als Sisyphus bekommen. Naja, und da haben wir dann halt vielleicht so 10, 15 Auftritte gehabt, wenn es reicht, in der ganzen Zeit.
Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass man als junge Band irgendwie dann eingeschätzt wird, ob man jetzt sozialistisch genug oder in welche politische Richtung immer genug unterwegs ist.
Das war so. Heute kann jeder Musik machen, wenn er sich eine Band gründen will und das nötige Kleingeld hat. Und damals sollte eben alles unter Kontrolle sein. Deswegen war das so. Also man wollte kontrollieren, wie der Bedarf ist und die Nachfrage. Das hatte man zwar nicht so genannt, aber so war das. Das heißt, wie viele Bands es gab und wie viel Geld die bekamen. Und dann wollte man kontrollieren, was für Musik gespielt wird. Dass man also dem Publikum ja nicht so viel Westmusik anbietet. Das hätte ja das Publikum verderben können. Und deswegen diese Einstufung im Prinzip. Ne?
Also geht es in Ihrem Buch auch nicht nur um die persönliche musikalische Karriere, sondern auch viel um die politischen Gepflogenheiten, vielleicht auch in der Zeit und wie das auch alles in der DDR damals so war.
Auf jeden Fall. Also ich habe natürlich den Alltag mit eingeflochten in das Buch, den DDR-Alltag, weil der hat uns ja nun mal geprägt als geborene DDR-Bürger, sage ich mal so. Wir sind ja in das System hineingewachsen, konnten uns das ja nicht aussuchen. So, und da habe ich natürlich den Alltag beschrieben, wie es in der Stadt war, wie das mit der Band war, wie die Kultur so funktioniert hatte und dass doch alles immer unter Kontrolle sein musste.
Und wie lang ging dann praktisch Ihre Musikerkarriere, wenn Sie sagen, das hat jetzt nur für die Grundstufe gereicht?
Es ging ja dann weiter, sage ich mal so. Mhm. Wir hatten ja im Pionierhaus geprobt mit Sisyphus, waren da 4, 5 Mann. Und dann hieß es plötzlich, die Jungs kommen wieder. So, die Jungs, das waren die, die eigentlich vorher geprobt haben. Die hießen Wemp. Die gab es schon seit 1977, die Gruppe. Und die kam von der Armee wieder. Die hatten also ihren anderthalbjährigen Armeedienst geleistet, kamen von der Armee wieder und wollten dann natürlich wieder Musik machen und einsteigen. So, das hieß für uns natürlich, jetzt war guter Rat teuer, was passiert jetzt? Es war ganz einfach, aber unangenehm. Die Jungs vertrieben uns mehr oder weniger aus diesem Proberaum. Und nur mein Klassenkamerad Rüdiger und ich hatten die Chance, bei dieser neuen Band mitzumachen. Und da haben wir lange überlegt, wir hätten auch einen anderen Weg gehen können, der vielleicht aus heutiger Sicht vielleicht besser gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite haben wir gedacht, naja, das nutzen wir machen da mit. Die waren ja auch ein bisschen älter als wir und haben dann natürlich schöne Erlebnisse gehabt und sind dann natürlich durch Thüringen gereist, haben uns ein breites Repertoire aufgedrückt mit 50, 60 Titeln und haben da viel Westmusik gespielt, weil das dann in den 80er Jahren etwas lockerer war. Da hat niemand mehr so drauf geguckt, aber man musste ja auch immer Listen abgeben, was man spielte, wegen den Tantiemen für die Komponisten und Texter. Ja, und das war dann die Gruppe Wemp, und die gab es dann in neuer Besetzung von 1985 bis kurz nach der Währungsunion 1990.
Also sind Sie dann doch noch zu Ihrer Oberstufe gekommen in der,
ja,
Einschätzung?
Tatsächlich. Tatsächlich, ja. 1988 haben wir dann die Oberstufe noch gemacht. Ich war damals bei der Armee gewesen, für 3 Jahre allerdings, weil ich studieren wollte. Und die Band hat noch die Oberstufe gemacht und das wurde dann automatisch auf mich überschrieben als Sänger. Und da haben wir dann die Oberstufe noch gekriegt und durften dann offiziell im Bezirk spielen. Vorher, fragen Sie mich nicht wie, hat unser Kapellleiter, so hieß das damals, immer Verträge gemacht mit den Ortsgruppen der FDJ oder mit der Jugend oder mit dem Wirt. Und das ist immer irgendwie immer durchgemogelt worden. Und ab 88 war es dann wieder offiziell.
Und wie sind Sie dazu gekommen, dann, dass Sie sich gedacht haben, okay, ich muss das jetzt aufschreiben, ich will die Geschichte erzählen?
Ja, das passierte nach der Wende. Also ich wohnte damals noch in Apolda, bin ja gebürtiger Apolderer und hatte gerade meine Arbeit aufgeben müssen aus gesundheitlichen Gründen und sah im Lokalfernsehen Salve TV, also wie Jena TV gibt es im Weimarer Apolda Salve TV, meine Bandkollegen von damals in einer Band spielen. Ja, und da habe ich natürlich erstmal erstaunt zugeguckt und zugehört. Das war die Crazy Life Band aus Apolda und habe die dann angerufen und gefragt, ob wir nicht wieder Vamp als aufleben lassen wollen. Nee, das ginge nicht, sagten sie. Wir sind so beschäftigt, wir haben so viele Auftritte und es wird nichts, noch eine zweite Band zu machen. Naja, und da war ich etwas, mich verärgert, aber hatte gedacht, schade ist es eigentlich, sag ich mal so, stehst hier außen vor. Und da hatte ich dann zu Hause einen kleinen Laptop, nichts Weltberühmtes, von meiner Schwester bekommen. Und da habe ich dann gedacht, du musst doch mal die Erinnerung aufschreiben von früher, wie das so war. Es war ja eigentlich für mich die schönste Jugendzeit. Und da fing das dann an und da habe ich da alles mögliche in den Laptop erstmal getippt und später dann 2006, als ich nach Jena zog, habe ich dann den ersten Computer gehabt und aus den formlosen Blättern, die ich da hatte, wurden dann langsam Kapitel. Ja, und aus diesen Kapiteln habe ich dann ein Buch geformt. Also das war nicht die Grundidee eigentlich. Die Grundidee war, die Erinnerung festzuhalten für mich jetzt, mehr oder weniger, oder für meine Familie halt. Und das Buch ist dann entstanden, das hatte noch am Anfang einen anderen Titel, als es jetzt heißt. Und den Titel musste ich aber ändern, weil ich gedacht habe, ja, das kennt keiner und das zieht nicht irgendwie. Und da habe ich den Titel geändert von Sisyphus bis Vamp auf The Dream Behind the Wall. Das war dann etwas später, 2015, 2019 rum. Ja, und 2019 habe ich dann eine Druckerei gefunden, nachdem ich auch Manuskripte eingeschickt hatte und Verlage versucht hatte, sich für mein Buch zu gewinnen. Ja, und so ist das Buch entstanden dann eigentlich. Und da habe ich Fotos recherchiert, waren Stadtarchive, hab fleißig geschrieben, hab geguckt, was so zusammenpasst, wie es zusammenpasst und hab das dann nochmal kontrollieren lassen im Prinzip.
Und über 300 Seiten sind im Endeffekt bei rausgekommen, auch noch mit vielen Privataufnahmen und vielen Archivbildern, wie Sie auch selber schon gesagt haben. Wenn man jetzt nach dem Interview sich denkt, okay, das klingt interessant, das würde ich mir gerne zulegen, wo kann man denn hingehen?
Das Buch ist überall erhältlich, also es ist leider nicht ausliegend bei Thalia oder so, weil das ist eine Frage der Listung bei den Großhändlern. Das macht mein Verlag nicht so mit, weil das hat auch Kostengründe und alles Mögliche. Und das Buch ist in jeder Buchhandlung zu erhalten. Entweder man sagt den Autor und den Titel des Buches oder man hat die ISBN-Nummer zur Hand und kann das in jeder Buchhandlung in Deutschland ausleihen. Das ist ja momentan die zweite Auflage, die dritte soll ja kommen. Deswegen bin ich ja heute hier bei Radio OKJ. Und da gibt es dann natürlich nochmal eine neue ISBN-Nummer. Aber der Titel wird sich nicht ändern. Es wird vielleicht nur ein Kapitel kommen und noch ein paar Bilder und so. Und in jeder Buchhandlung ist zu halten. Man kann natürlich mich auch anschreiben unter bauandre@gmx.net. Da kann ich dann auch dafür sorgen, dass derjenige sein Buch kriegt. Es kostet nicht die Welt. Es geht immerhin noch mit 17,20 Euro. Und so kann man es bestellen. Oder man schreibt dem Blueprint Verlag in Weimar an. Da kann man es online bestellen. Also über die Homepage des Blueprint Verlages. Und so ist der Vertrieb. Also ganz normal überall.
The Dream Behind the Wall von André Bauer. Vielen Dank fürs Interview.
Ja, vielen Dank Radio OKJ. Und vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio OKJ, ich lese mal aus meinem Buch etwas vor, und zwar das 17. Kapitel des Buches, das die Überschrift hat Konzerte. In der Zeit zwischen September und Oktober des jeweiligen Jahres fanden an und mit den Schulen unseres Kreises sogenannte Schülerkonzerte statt. Dies war eine Form, den Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen Musik nahezubringen, vor allen Dingen klassische Musik. Dabei wurde bei den Konzerten, die oft aus einem Orchester bestanden, einmal verschiedene klassische Stücke der jeweilig großen Komponisten dargeboten und dann meist die Musikinstrumente des Orchesters vorgestellt, in ihrem Aussehen und ihrem Klang. Ein gewisser Herr Q leitet die Konzerte im legendären Kristallpalast, dem ältesten Filmkino der Stadt. Herr Q war schon ein etwas älterer Mann, der diese Sachen moderierte und den Schülern alles nah und beibringen wollte. Das interessierte aber die Schüler oft nicht, denn sie machten sich über Herrn Q meist lustig und nannten ihn Herrn Querkopf, weil er so einen eigenartigen Kopf hatte. Die Schüler störten die Konzerte vor allen Dingen dann, wenn der Herr Querkopf anfing zu sprechen, zu gestikulieren und zu erklären. Herr Q platzte dann oft der Kragen und er beschimpfte die Schüler, die wiederum ihn beschimpften und sich über ihn lustig machen. So wurde jedes Schülerkonzert sehr oft zum Desaster. Konzerte gab es neben den Schülerkonzerten im Herbst ebenfalls viele. Ich meine so richtige Rockkonzerte mit unseren Bands, das war etwas. Ein Highlight in dieser Stadt. Zahlreiche Menschen machten sich dann auf den Weg in den Kristallpalast, wenn im Volkshaus nicht stattfand, um die Bands zu sehen. So bin ich oft mit meinen Klassenkameraden oder mit Rüdiger ins Konzert gegangen. Wir haben die Bands City, Pango, Mona Lisa, Petra Zieger und Band gesehen. Beim Konzert von Petra Zieger gab es eine Story. Eigentlich und ursprünglich sollte die aus Weimar stammende Ute Freudenberg und Elefant nach Apolda kommen. Kurz vor Beginn, jeder dachte, es kommt Ute Freudenberg, die damals schon populär war, hieß es dann plötzlich, Ute Freudenberg ist in den Westen abgehauen. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Ausgerechnet Ute Freudenberg und dann nach dem Westen abgehauen. Ihr Vater war damals ein angesehener Altkommunist in Weimar und sie selbst eine bekannte Sängerin in der DDR. Das konnte keiner glauben und fassen. Aber ich denke, sie wird ihre Gründe gehabt haben, was wiederum in ihrem Buch steht. Es war aber so und viele dachten, das Konzert fällt aus. Doch plötzlich zauberten man die junge Rocklady, Petra Zieger und Band aus dem Hut. Und es wurde noch ein geiler Abend mit Petra. Nach dem Konzert bin ich dann noch vor der zierlichen, aber sehr gut aussehenden Petra Zieger getreten und habe mir ein Autogramm geholt und mit ihr ein paar Worte gewechselt. Schmusen auf dem Flur. Das war schon was. Auch wenn es keine Tina Turner war.